Wenn Sie die Bibel dabei haben und sie gern mitlesen möchten, dürfen Sie den Kolosserbrief aufschlagen. Der Kolosserbrief wurde von dem bekannten Apostel Paulus geschrieben. In diesem Brief hat er ein zweifaches Anliegen. Er trägt Sorge um die Wahrheit der Christusbotschaft, möchte sie ganz neu auf den Leuchter stellen. Deshalb ist in diesem Brief immer wieder die Rede von Jesus und dass die Kunde von ihm die Wahrheit ist. Und die zweite Sorge, die er hegt, ist eine Sorge um Menschen. Es ist ihnen dann darum zu tun, dass Menschen gesund sind, innerlich gesund, dass ihre Beziehung zu Gott eine gesunde Beziehung ist. Aber diese Beziehung kann nur gesund sein und bleiben, wenn die Lehre, die Wahrheit des Evangeliums im Raum eine gesunde ist. In den Versen 3 bis 23 spricht Paulus nach seinem Gruß von seinem Beten. Er betet für die Kolosser, dankt zuerst für sie. Er hat gehört, dass sie an Jesus Christus glauben und dass ihr Glaube in Christus sich bewährt. Sie haben Vertrauen zu Gott, zu Jesus Christus, und aus diesem Vertrauen leben sie Tag für Tag. Daraus erwächst eine Liebe. Nicht nur eine Liebe zu Gott, sondern eine Liebe zueinander. Sie kennen keine Ausnahme bei den Kindern Gottes. Sie lieben alle, die in Christus Jesus als Heilige gelten. Heute nennen wir die Christen nicht mehr Heilige. Schade. Aber sie sind heilig. Und wenn wir einander als solche anerkennen würden, würden wir vielleicht auch einen Blick bekommen für die Heiligkeit des anderen, und vielleicht auch weniger mit einer dunklen Brille einander ansehen. Während Paulus von seinem Beten spricht, lässt er Lehre einfließen in seine Worte, in seine Ausführungen. Das heißt, er lässt seine Sorge um die Wahrheit des Evangeliums gleich anklingen und tut etwas, damit diese Wahrheit zur Geltung kommt. Er ist also ein sehr weiser Seelsorger. Er kann mehreres zur gleichen Zeit tun. In den Versen 3 bis 8, dem ersten Teil dieses Abschnittes 3 bis 23, spricht er also von Dank und Gebet. Wir lesen dort wieder: Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn. Ich muss zugeben, der Text ist etwas schwierig zu übersetzen. Es ist einiges im Kolosserbrief, das nicht so leicht ist, in Deutsch wiederzugeben. Und wenn meine Fassung von der ihrigen etwas abweicht, haben Sie Verständnis. Ich will versuchen, es klarzulegen. Nicht alles kann sofort in einer Übersetzung schon auf die Oberfläche geführt werden. Manches muss durch die Auslegung noch nachgeholt werden. Ein Übersetzer sollte also nicht gleich alles schon auf die Oberfläche bringen. Aber wir wollen zunächst lesen. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn. Und Herr steht hier in der betonten Stellung. Das heißt, Paulus deutet an, wenn es gut gehen soll in unserem geistlichen Leben, muss Jesus Christus von Anfang an als Herr gelten. Ich glaube, daran fehlt es so oft, nicht wahr? Wir nehmen unsere eigene Meinung so wichtig. Aber unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehungen zueinander würden sehr bald, glaube ich, gesunden können, wenn wir davon ausgingen, dass Jesus Christus das Sagen hat. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn. Wer ist dieser Herr? Jesus Christus. Und wir beten alle Zeit für euch. Oder während wir beten, während wir für euch beten. Danken und beten tun wir wann? Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die da ist zu allen Heiligen. Paulus tut zweierlei zur gleichen Zeit. Er dankt und er betet. Und es ist nicht leicht, vom Text her mitzubekommen, worin besteht sein Dank und wofür betet er eigentlich. Beim Danken dürfte er den Glauben und die Liebe der Kolosser im Auge haben. Dafür dürfte er danken. Und wenn es dann in Vers 5 weiter heißt, und wir tun es wegen der Hoffnung, die euch hinterlegt ist im Himmel, dann dürfte hier mehr vom Beten, von der Fürbitte zu denken sein. Das heißt, er dürfte auch danken, dass sie eine Hoffnung haben, aber er wünscht, es ist seine Sorge, dass dieses Ziel nicht verfehlt wird. Denn es ist falsche Lehre eingeschlichen in die Reihen dieser Christen. Und die falsche Lehre kann dazu beitragen, dass man ein falsches Ziel erreicht und nicht das eigentliche. Dass man verirrt und irgendwo anders hinkommt, als an das Ziel, das Gott für uns gesteckt hat. Wir tun es, das heißt, wir danken und ganz besonders beten wir wegen der Hoffnung. Das heißt, sie ist der Anlass dafür, dass ich ganz besonders für euch bete. Es geht um eine Hoffnung, die euch hinterlegt ist im Himmel. Das heißt, sie ist sicher. Sicher vor dem Zugriff von Menschen. Ist das nicht wunderbar? Wenn sie zu Jesus gekommen sind, haben sie nicht nur in ihm eine Gegenwart. Nicht nur ist ihre Vergangenheit geklärt, die Sünden sind vergeben, ihr Gewissen ist rein, gewaschen, sondern sie haben eine Zukunft. Und diese Zukunft ist bereits hinterlegt wie ein Schatz, auf die Seite gelegt. Das reserviere ich, sagt Gott, für meine Kinder, die noch in der Bewährung stehen. Sie ist hinterlegt. Das ist schon alles getan. Es ist also handelt sich um eine gegenwärtige Hoffnung. Sie könnten heute aus dem Leben scheiden und sie würden diese Hoffnung antreten. Ja. Man würde Erbe werden dieser wunderbaren Herrlichkeit, die für uns reserviert wird, ist im Himmel. Von welcher ihr zuvor hörtet, schon jetzt, im Voraus, nehmen wir Kenntnis davon. Christen sind über ihre Zukunft nicht im Ungewissen. Sie wissen nicht genau, wie sie aussieht. Wir wissen noch nicht, sagt Johannes, wie das aussieht. Aber eines wissen wir sind Kandidaten dafür und es wird herrlich sein. Gewiss ist sie und wir werden auf keinen Fall in irgendeiner Weise getäuscht oder enttäuscht sein. Es wird über die Maßen herrlicher sein, als wir je ahnen konnten. Von welcher ihr zuvor oder im Voraus hörtet, im Wort der Wahrheit der guten Botschaft. Ich übersetze das Wort Evangelium lieber mit guter Botschaft, denn das ist, was sie ist, eine gute Botschaft. Und in dieser Botschaft hatten sie nicht nur von Geschichte gehört, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, das ist Geschichte. Nicht nur Gegenwart, glaube du heute an diesen Herrn Jesus und du wirst heute gerettet und du bekommst heute Vergebung und du fängst heute ein neues Leben an. wie das Jesus dem Nikodemus angeboten hat. Man kann von Neuem geboren werden, auch wenn man alt ist. Egal wie viel da verpfuscht worden ist, egal wie viel schief gegangen ist, es kann alles neu werden. Gott ist nicht ein Gott, der böse Absichten mit uns hat. Er hat nur gute Absichten mit uns. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Und sie ist das Wort, das heißt die Verkündigung, die Botschaft, die Kunde der Wahrheit. Keine Lüge. Die Botschaft des Evangeliums ist eine Wahrheitsbotschaft. Sie täuscht nicht, sie trügt nicht. Sie ist nicht einfach etwas Ersonnenes oder gar Gesponnenes. Nein, sie ist die Wahrheit von Gott selbst geoffenbart. Menschen haben sie weitergeführt und in dieser Botschaft werden wir informiert über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wo es um das Wichtigste im Leben geht. Die zu euch kam und gegenwärtig wurde. Jetzt weiß ich nicht, an dieser Stelle dürften die Übersetzungen sehr stark auseinandergehen. Der eine dürfte das so haben, der andere so. Der eine hat es vielleicht so, das Evangelium kam zu euch. Und beim anderen wird sicherlich so sein, das Evangelium ist gegenwärtig unter euch. Beides trifft zu. Wir haben hier in der Tätigkeitsform dasselbe Wort, das in der Bibel vorkommt, wenn von der Wiederkunft Jesu Christi die Rede ist. Das Wort bedeutet Ankunft und dann Gegenwart. Jesus Christus kommt wieder und wird dann gegenwärtig sein. Deshalb ist an der Stelle, wo jenes Wort im Substantiv, das heißt als Hauptwort gebraucht wird, in den verschiedenen Übersetzungen manchmal die Rede von Ankunft oder Wiederkunft, manchmal die Rede von Gegenwart des Herrn. Beides muss gesagt werden. Die Botschaft des Evangeliums kam nach Kolosse. Aber sie kam nicht nur dahin, sie blieb dort. Sie wurde gehört, sie wurde angenommen und sie wurde weitergesagt in Kolosse. Sie nahm Wohnung auf in Kolosse. Jetzt gegenwärtig unter den Menschen und in den Menschen. Und wenn die gute Botschaft von Christus kommt, dann ist die Hoffnung eine gegenwärtige. Dann ist sie gekommen und dann ist sie da. Christen haben eine Botschaft der Hoffnung. Die zu euch kam und gegenwärtig wurde, so wie sie auch in aller Welt gegenwärtig wurde. Das heißt, dies ist keine besondere private Lehre, die von nur paar oder gar nur einem vertreten wird, wie das bei eurer Irrlehre der Fall ist. Ja. Er stellt hier die zwei in Kontrast. Irrlehren sind immer von Menschen ersonnen, oder? Vielleicht von Dämonen, wie Paulus das in einem seiner Briefe an Timotheus schreibt. Sie kommen nicht von Gott, ihr Lehren. Und sie sind immer privat. Das heißt, für die Irrlehre ist man immer von Menschen abhängig. Man stößt nie von selbst darauf. Während es bei dem Evangelium anders ist. Sie können eine Bibel weitergeben. Und wer sie liest, stößt auf dieselben Wahrheiten, auf die wir gestoßen waren, als wir sie lasen. Sie ist klar, das Evangelium ist etwas, das deutlich ist. Und man kommt zur selben Ansicht. Deshalb ist die Gemeinde Jesu eine große Gemeinde. Ja, sie sagen, ich denke nicht, dass sie so einheitlich ist. Nun, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es, weil Menschen etwas hineingebracht haben. Aber dort, wo wir uns wirklich auf das Wort Gottes verlassen und das Wort Gottes zu uns reden lassen, da ist immer Einmütigkeit. Da kommt man zur Klarheit. Ich bin davon überzeugt, dass das Hindernis, was die Erkenntnis der Wahrheit betrifft, nicht in der Schwierigkeit des Wortes Gottes liegt, sondern in unserer Schwierigkeit, sie einfach anzunehmen, als was sie ist. Da liegt das Hindernis. Wir wollen nicht die Wahrheit annehmen. Wenn wir einmal wirklich wollten, könnten wir bald erkennen und wir würden bald eines Sinnes sein. Das kann sehr schnell gehen. Wenn wir aufhörten, hören würden, jeder für sich selbst sein eigener Prophet zu sein. Da höre ich, ich bin kürzlich auf einer kleinen Bibelschule, habe dort zu lehren und ich bin in meinem Zimmer und da muss irgendwie unter den Schülern ein Gespräch gelaufen sein. Und sie gehen auseinander offensichtlich, so scheint mir das. Und der eine ruft noch nach, im positiven, wohlwollenden Sinne. Also das Gespräch so, läuft so langsam aus, aber sie lassen nicht ab, auch im Flur offenbar noch davon zu sprechen. Dann höre ich noch die Worte, das ist meine Auslegung. So, denke ich. Aha. Sie haben also über irgendein Thema gesprochen oder irgendeinen Text und der eine wollte es offenbar den anderen klar machen. Sagt noch, das ist meine Auslegung. Das heißt, das ist meine Ansicht. Ihr seid vielleicht anderer Ansicht, aber ich, das klang so aus der Art und Weise, wie er das sagte. Also, ihr würdet wohltun, meine Ansicht anzunehmen. Ja. Natürlich ist das immer der Fall. Ja. Unsere Ansicht ist doch die, die vorzuziehen ist. Niemand hat ein Recht auf seine Auslegung. Vielleicht gibt es kein, es gibt eine Gepflogenheit heute, zu sagen, ich sehe das so oder ich sehe das anders. Ich reflektiere sehr gern über solche Formulierungen und ich frage mich, gibt es das, dass einer anders sieht als der andere? Sie haben zwei Augen, die meisten von uns haben noch zwei. Sehen Sie mit Ihren Augen anders als ich? Da steht ein Ofen, ja? Wie sehen Sie den Ofen? Mit meinen Augen, sagen Sie. Ich auch. Und wenn Sie Ihre Augen gebrauchen und die in die Richtung schauen, dann sehen Sie genau, wie ich sehe, ja? Wissen Sie, die Frage ist nicht, wie wir sehen. Wir machen ein zu großes Problem daraus. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was sehen wir? Und wenn wir einmal die Fragen anders formulieren würden, könnten wir viel schneller zur Klarheit kommen. Es ist nicht die Frage, wie Sie die Heilige Schrift sehen, sondern was dort steht. Gebrauchen Sie Ihre Augen. Das ist meine Auslegung. Ich sehe das halt so. Wissen Sie, was dahinter schwingt? Die Voraussetzung, jeder von uns darf seine Meinung haben über die Angelegenheit, die Gott betreffen. Nein, Sie haben kein Recht auf Ihre Meinung. Kein Recht darauf. Gott informiert uns. Und wir haben zu hören, was Gott sagt. Und die Frage ist, was sagt er? Irrlehren sind immer Privatangelegenheit. Die Jehovas Zeugen müssen in den Königssaal gehen oder einen Jehovas Zeugen hören, um zu wissen, was die Jehovas Zeugen lehren. Aber das Evangelium ist nicht abhängig von den Lehrern des Evangeliums. Sie können selbst das Wort Gottes lesen. Und sie kommen zur selben Auffassung wie die Lehrer. Und die Lehrer haben nur insofern Recht, als sie das Wort Gottes gelten lassen. Die Heilige Schrift, das Evangelium von Jesus Christus, ist etwas, das überall in der Welt dieselbe Wahrheit ist. Und in Kolosse ist sie auch diese Wahrheit. So wie auch in aller Welt. Und sie bringt Frucht. Vorsicht, Vorsicht. Alle solche, die von Gemeindewachstum gern sprechen würden. Gemeindewachstum ist nicht lokal verheißen. Nie. Sie haben keine Garantie, dass die Gemeinde hier in Oferdingen wachsen wird. Keine. Sie hoffen das, das dürfen sie. Sie dürfen das wünschen. Aber eigentlich ist es nicht so gut, von Gemeindewachstum zu sprechen, als von Bekehrung von Sündern und dem jeweiligen individuellen Wachstum im Glauben in Jesus Christus. Das ist viel besser formuliert. Der Begriff Gemeindewachstum hat sehr viel zerstört in der Gemeinde Jesu. Sehr viel. Wir haben nicht die Garantie, dass das Evangelium jedes Mal Frucht bringt, wenn es verkündet wird. Und die Mössinger haben in diesen Tagen keine Garantie, dass irgendjemand sich bekehren wird. Wir wünschen es. Wir beten darum. Es sollte uns ein ernstes Anliegen sein, dass Menschen nicht in die Hölle kommen. Denn sie werden dorthin kommen, wenn sie nicht Jesus haben. Das sollte uns gegenwärtig sein, aber wir haben es nicht in der Hand. Überhaupt nicht. Aber allgemein wissen wir, dass das Evangelium Frucht trägt. Immer wieder. Wo gerade, das ist verschieden. Aber das Evangelium trägt Frucht. Und die Bibel sagt uns, eines Tages wird eine große Schar dort sein. Aus jedem Volk. Aus jedem Stamm. Ich habe ein bisschen Schwierigkeit mit der Aussage, wenn ich an die ausgestorbenen Stämme denke. Ich kann dieses Rätsel nicht lösen. Aber ich nehme zur Kenntnis, was in Offenbarung steht, und ich freue mich darüber. Das Evangelium bringt Frucht. Und wenn es einmal anerkannt worden ist, dann trägt es bei uns Frucht. So wie auch unter euch von dem Tage an, als ihr sie hörtet, die gute Botschaft. Wunderbar. Manchmal muss das Evangelium jahrelang verkündet werden, bevor es Frucht trägt. Damals von dem Missionar Judson in Burma 25 Jahre, glaube ich, war es, bevor der Erste sein Leben Jesus Christus schenkte. In Kolosse war das anders. In Kolosse wurde das Evangelium verkündet, die gute Botschaft von Christus, und an dem Tag nahm jemand es an. Von dem Tag an, als es verkündet wurde und gehört wurde, trug es Frucht. Warum? Es heißt, weil die Gnade Gottes erkannt wurde. In Wahrheit erkannt wurde. Die Gnade Gottes ist hier geradezu personifiziert. Paulus sagt einmal, wenn er an Titus schreibt, die Gnade Gottes ist erschienen, die Liebe Gottes erschienen in der Form eines Menschen, Jesus Christus. Die Gnade Gottes ist die personifizierte Liebe Gottes. Und diese Gnade ist unsere Hilfe, nicht die falsche Lehre. Die Lehre, die an die Tür der Gemeinde von Kolosse klopft, ist nicht heilbringend. Die gute Botschaft, die überall in der Welt verkündet wird, die ist heilbringend. Da ist unsere Hilfe. Und wenn Sie Hilfe brauchen, geistliche Hilfe, dann liegt sie in der Gnade Gottes. Wenn Gott gnädig ist, dann ist uns geholfen. Und in der guten Botschaft des Evangeliums ist diese Gnade tätig, ist sie am Werk. Aber sie muss zur Kenntnis genommen werden. Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass Gott wohlwollend ist, dass er gütig ist, dass er uns liebt und dass er uns vergeben will. Ist das zur Kenntnis genommen? Dann muss das anerkannt werden. Erkennen heißt zweierlei. Kennenlernen und anerkennen. Uns wird geholfen, wenn wir die Botschaft des Evangeliums zur Kenntnis nehmen, registrieren, erfahren, was sie eigentlich sagt, und dann muss die Botschaft anerkannt werden. Das ist Glauben. Ja, Sie sagen, das klingt so nüchtern. In der Tat, viel nüchterner, als Sie dachten, nicht wahr? Viel einfacher auch. Wir machen viel zu viel aus einer Bekehrung. Die Bekehrung sieht viel einfacher aus. Hören der Botschaft und fragen, was wird hier gesagt? Und wenn ich verstanden habe, ja dazu sagen. Und dann beginnt Gott etwas zu tun, das ich erst später zur Kenntnis nehme. In diesem Augenblick vielleicht nicht. Aber es ist so nüchtern, so einfach. Die Gnade Gottes wird zur Kenntnis genommen und wird anerkannt. Nun heißt hier, steht es hier, in Wahrheit. Steht es bei Ihnen auch so? Wenn es manchmal will der Übersetzer es einfach machen und macht es furchtbar kompliziert. In Wahrheit. Das heißt, im Raum der Wahrheit. Aber das ist schwierig. Es ist schwer zu fassen. Ich weiß nicht, wie lange ich hierüber gerätselt habe. Stellen Sie sich vor, es würde jetzt von hier aus das Evangelium verkündet werden, evangelistisch. Als Evangelium wird es verkündet und Menschen werden aufgerufen, zu Jesus zu kommen und sich ihre Sünden vergeben zu lassen. Und wir sind jetzt dort in den Stühlen und Bänken und hören zu und wir sind Sünder. Was soll jetzt gemacht werden? Wir sollen die Botschaft hören, zur Kenntnis nehmen, sie anerkennen, in einer Atmosphäre der Wahrheit. Was heißt das? Das heißt erstens, dass die Botschaft selbst von hier aus als Wahrheit verkündet werden muss. Und dann muss sie dort beim Hörer als Wahrheit erkannt und anerkannt werden. Die Botschaft des Evangeliums ist die Wahrheit, die als Wahrheit anerkannt werden soll. Darin liegt unsere Hilfe. In der Botschaft selbst. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, was ich sage. Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Habe ich recht? Ich weiß nicht. Vielleicht sehen Sie kein Problem darin. Vielleicht sagen Sie, ich habe schon verstanden. Ja? Ist ganz einfach. Warum sprechen Sie so lange darüber? Ja? Kann ich mir auch vorstellen. Ja? Warum halten Sie sich so lange bei Selbstverständlichkeiten auf? Warum? Ich kenne Sie nicht alle. Ich weiß auch nicht, wo Ihre Probleme liegen. Ich weiß nicht, was Sie denken, wie Sie glauben, was Ihre Vorstellungen sind. Aber ich weiß von einigem, das heute kursiert. Ob diese Probleme Ihre Probleme sind, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie nicht Ihre Probleme, aber sie sollen auch anderen eine Hilfe sein. Ich spreche nicht zu Ihnen nur, sondern ich spreche zu denen, mit denen Sie zu tun haben. Ich hoffe, dass Sie mittels dessen, was ich hier sage, Ihnen eine Hilfe sein können. Also, wenn es Ihnen nicht gilt, dann nehmen Sie es mit, damit Sie anderen helfen können. Denn heute kursiert die Auffassung, dass die reine Botschaft des Evangeliums nicht genügt. Auch bei Christen nicht. Es muss noch etwas anderes da sein. Man muss noch etwas erfahren. Vorsicht. Paulus sagt, eure Hilfe liegt darin, dass ihr die Botschaft erkennt und anerkennt. Und da ist die Hilfe. Das heißt, was für Schwierigkeiten haben Sie? Haben Sie Lebensschwierigkeiten, mit denen Sie gern zu einem Psychotherapeuten gehen würden? Sind Sie so ernst? Sind Sie krisenhaft? Oder sind Sie nur so ein bisschen bedrückend? Werden Sie manchmal depressiv? Haben Sie Lebensfragen, Probleme? Wo liegt die Hilfe in unseren Problemen? Seitdem das technische Zeitalter, das industrielle Zeitalter angebrochen ist, denken wir in Form von Methoden. Wenn dies, dann das. Da wird ein Lehrling angeleitet Und der ihn anleitet, sagt, wenn du mit der Maschine dies machst, wenn du diesen Kopf drückst, dann geschieht das. Wenn du das Instrument so anfasst, dann geschieht dieses. Nicht so, sondern so. Wenn dies, dann das. Wenn dies, dann das. Wenn du dies tust, dann wirst du glücklich. Wenn du das tust, dann wirst du nicht glücklich. Sehen Sie? Wir übertragen die Vorgänge in einer mechanistischen Umwelt, die materiell ist. So ist aber die Welt. Sie ist eine Maschine. Sie können alles beschreiben. Maschinen laufen so und so. So ist unsere Umwelt, die sichtbare Umwelt. Drücken Sie den Anlasser oder drehen Sie den Schlüssel, dann geht der Motor normalerweise an. Wenn nicht, dann ist etwas unnormal. Dann suchen Sie die Ursache. Ja. Und es gibt Leute, die kennen den Motor und die können dann erfahren, was es ist. Ja. Irgendwo muss der Fehler liegen. Warum? Weil alle Motoren früher oder später gleich sind. Ja. Und jetzt behandelt man Menschen so und ihre Probleme. Das geht nicht. Das geht nicht. Jeder von uns ist etwas anders. Und es gibt nicht diese pauschalen Antwort durch Methode. Wenn Sie so vorgehen. Ich komme in verschiedene Gemeinden und ich denke jetzt an eine Gemeinde, wo manche psychologische Probleme sind unter den Leuten. Und es scheint mir nicht zu gelingen, den Leuten klarzumachen, es liegt nicht in einer Methode. Sondern Jesus ist die Antwort. In Psalm 34, ich glaube, es dürfte Vers 6 sein, heißt es, dieser Arme rief zum Herrn und er half ihm aus aller seiner Not. Ganz einfach. Der Herr ist unser Helfer, nicht eine Methode. Aber wenn Sie den Herrn anrufen wollen, müssen Sie über diesen Herrn etwas wissen. Das ist die Botschaft, das ist das Evangelium. Und in der Bibel erfahren wir, wie Jesus denkt, wie er ist, wann er hilft und unter welchen Umständen er hilft. Rufen Sie diesen Jesus der Heiligen Schrift an und Ihnen wird geholfen werden. So heißt es in der Bibel. Wie die Hilfe aussieht, das müssen Sie auch ihm überlassen. Es steht im Psalm 23, Vers 1 geschrieben, der Herr ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Jetzt. Nicht, mir wird nichts mangeln. Ich habe jetzt keinen Mangel. So. Aber ich habe Mangel. Offensichtlich ist der Herr nicht mein Hirte. Vielleicht nicht, ich weiß nicht. Aber fragen Sie nicht, ob Sie Mangel haben. Fragen Sie, ob der Herr Ihr Hirte ist. Und dann wissen Sie, dass Sie keinen Mangel haben. Ob Sie das fühlen oder nicht. Das heißt, was will ich sagen? Ich will sagen, dass wenn der Herr Jesus Ihr Hirte ist, dann wird er das Wort Mangel definieren. Sie meinen, Sie brauchen dieses. Der Herr Jesus wird klar machen, ob das etwas ist, das bei dir Mangel ist oder nicht. Das heißt, wir müssen zweierlei zur gleichen Zeit im Auge behalten, wenn wir an die Hilfe Gottes denken. Er ist unser Helfer und nicht irgendein Weg, eine Methode, die ich jetzt durchziehe. Ich muss jetzt anders denken lernen. Ich muss anders mich einstellen und so weiter und so weiter, was da alles den Leuten erzählt wird. Du musst stille werden, du musst dies tun, du musst ein paar Mal am Tag in der Bibel lesen, du musst so und so beten und so weiter. Anstatt dass das Auge auf Jesus Christus fällt, Jesus, die Person, ist der Gott, der helfen kann. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass er bestimmt, wie die Hilfe aussieht. Und es gibt gewisse Dinge in unserem Leben, die müssen nie geklärt werden. Da muss nie Hilfe kommen. Nie. Das muss klar sein. Wenn Sie nicht bereit sind, auf das diesseitige Leben und den Genuss dieses Lebens zu verzichten, werden Sie nie wirklich froh werden. Denken Sie an den Kornbauer, der eine große Ernte hatte, seine Scheunen erweitern musste. Und als er sie alle angefüllt hatte, konnte sich in den Sessel zurücklehnen und sagen, jetzt sei guter Dinge, meine Seele, jetzt ist alles okay. Und Jesus sagt, du nach. Heute wird deine Seele von dir gefordert und wes gehört dann, was dort in den Kornkammern liegt? Eines muss klar sein, unser Heil ist nicht in dieser Welt. Sie können bitter, schmerzhaft krank sein und froh sein im Herrn Jesus. Sie müssen nicht irdisches Glück haben, Wohlempfinden, körperliches Wohlempfinden haben, um keinen Mangel zu haben. Das muss klar sein. Denn wenn das Auge in die falsche Richtung guckt, dann ist kein Heil dort. Nur bei Jesus, wenn das Auge auf Jesus gerichtet ist, wird die Luft klar und alles fällt in richtige Perspektive. Und dann kann ich aufatmen, trotz dessen, dass das Irdische nicht geregelt sein mag. Es muss einmal grundsätzlich klar sein, dass mein Vertrauen, meine Erwartung in Jesus Christus gestellt ist. Und meine Liebe ihm gilt. Diese Fragen, die so selbstverständlich zu sein scheinen, sind bei vielen Christen noch lange nicht geklärt. Wo ist meine Liebe? Wo ist mein Vertrauen? Von woher erwarte ich mein Heil? Sie trägt Frucht, wenn die Gnade Gottes anerkannt, in Wahrheit, im Raum der Wahrheit anerkannt wird, und wir nicht allerlei anderes noch hinzufügen zum Evangelium. Wir gehen weiter. So wie ihr auch lerntet von Epaphras. Wenn Sie eine neuere Übersetzung haben, dann steht wahrscheinlich das kleine Wörtchen auch nicht da. Schade. Ich bin der Meinung, es gehört dahin. Irgendwie scheint mir, ist es gestrichen worden. Aus welchem Grund immer noch. Das heißt, man ist immer der Meinung, der Epaphras sei der, der in Kolosse das Evangelium zuerst verkündet hatte. Vielleicht, das wissen wir nicht. Mir scheint, dass es nicht der Fall sein muss, sondern das, was Paulus hier sagt, und das scheint mit dem ganzen Zusammenhang auch besser, ein besseres Gefüge zu geben. Ich habe folgendes Bild von dieser Gemeinde. Wie immer auch, die kolossischen Menschen hörten von Jesus Christus. Und sofort haben sie diese Botschaft angenommen, einige von ihnen. Und dann ist die Zahl gewachsen und man hat sich des Evangeliums gefreut. Früher oder vielleicht auch später ist ein Herr Epaphras aufgetreten und hat seine Begabung gezeigt und hat angefangen zu unterrichten im Evangelium. Aber jetzt kommt von irgendwoher noch einer, sehr demütig, nach Kapitel 2, und tut, als ob er nun die Wahrheit hat, aber sie hat ein anderes Gefüge, sie hat eine andere Gestalt und auch ein anderes Thema als Jesus. Und jetzt entsteht eine gewisse Konkurrenz zwischen Epaphras und diesem anderen Lehrer. Und nun, Epaphras in seiner Sorge ist nach Rom gereist und hat dem Apostel Paulus das erzählt. Er kennt ihn. Und jetzt schreibt Paulus diesen Brief, um zu helfen. Und er zeigt den kolossischen Christen, das Evangelium, das ihr angenommen habt, das war die Wahrheit, weicht nicht von dem ab. Ihr habt die Gnade Gottes darin anerkannt, bleibt dabei, so wie auch Epaphras euch das erzählt. Er unterstützt den Epaphras. Er sagt, ihr habt von ihm gelernt. Wissen Sie, welches Wort dort im Grundtext steht? Wie ein Jünger. Wie lernt ein Jünger? Wie haben die Jünger Jesu gelernt? Sie haben Jesus zweierlei geschenkt. Ihr Ohr zuerst. Und vielleicht auch anders, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ihr Ohr und ihr Auge. Ein Jünger ist jemand, der Ohr und Auge dem Lehrer schenkt. Die ganze Aufmerksamkeit. Was sagt er? Das nimmt man zur Kenntnis. Wie sagt er es? Wie lebt er? Man hatte von Epaphras gehört und gelernt, man hatte gesehen, hier ist jemand, der lebt das Evangelium. Paulus hält das für sehr wichtig. Was ist das für ein Lehrer, von dem man lernt in Kolosse? So wie ihr auch lerntet von Epaphras, unserem geliebten Mitsklavendiener. Es tut mir leid, dass die Übersetzer fast nie das Wort Doulos übersetzen. Doulos heißt Sklave und nicht Knecht. Doulos heißt Sklave. Und dies ist ein Syndulos, das heißt ein Mitsklave. Paulus sagt, ich bin ein Sklave, ein Leibeigener von Jesus Christus. Ich habe meinen Willen, mein ganzes Leben ihm übergeben, ich gehöre ihm. Und Epaphras ist genauso mit mir ein Sklave von Jesus Christus. Er kann nicht anders als Jesus nachfolgen. Jesus ist ihm lieb geworden. Das heißt, glaubt mir, sagt Paulus zu diesen Kolossen, Epaphras ist voll davon überzeugt, dass dieses Evangelium die Wahrheit ist. Er hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt. Er ist zusammen mit mir ein Sklavendiener dieses Jesus. Es lohnt sich, ein Sklave des Evangeliums zu werden. Sind Sie Sklave? Sind Sie Sklave von Jesus Christus? Sieht ihr Leben so aus, dass nichts anderes als Jesus Raum hat in ihrem Leben? Oh, dass wir das unterstreichen könnten. Dass das Evangelium nicht durch die Übersetzung verschüttet würde. Hier steht Sklave und nichts Geringeres. Allerdings, wenn man Sklave Jesu ist, dann ist es kein schlechtes Leben. Nee, das ist das Herrlichste. Sein Sklave zu sein, ist etwas Herrliches. Er ist ein treuer Diener Christi. Er dient nicht in erster Linie den Kolossern. Sein erstes Anliegen ist Jesus. Gefalle ich Jesus? Und er ist Jesus treu. Aber wenn man Jesus dient, dann hat man auch Menschen vor Augen. Zu eurem Wohl. Er ist ein treuer Diener Christi. Zu eurem Wohl. Wenn ihr dieses Evangelium beherzigt, dann habt ihr es besser, als wenn ihr die Irrlehre annimmt. Wie fein, drückt sich hier Paulus auch. Und dann fügt er noch schnell hinzu, der uns auch eure Liebe im Geist anzeigte. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass Epaphras hier mir also nachteilige Dinge von euch erzählt. Nein, er hat mir erzählt, dass ihr einander liebt, dass ihr zusammenhaltet und so weiter. Also so weit war es noch nicht gekommen, dass die Irrlehre hier viel verdorben hatte, aber sie war eine sehr gefährliche Liebe und Paulus möchte hier vorbeugen. Im nächsten Abschnitt, in Versen 9 bis 23, wird er konkret in seiner Fürbitte. Lassen Sie mich das kurz einführen. Paulus spricht hier von seiner Fürbitte. Nicht nur von seiner, sondern Timotheus und vielleicht auch die anderen Mitarbeiter beten mit ihm. In Vers 9 haben wir die äußeren Aspekte dieser Fürbitte. Es wird uns erzählt, wer hier betet, für wen gebetet wird, für die kolossischen Christen und weswegen. Das heißt, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, deswegen hören wir auch nicht auf seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten. Weswegen? Weil so viel auf dem Spiel ist und weil Epaphras euer Diener ist und so weiter. Deswegen nimmt Bezug auf die vorangehenden Verse. Also Paulus ist ständig am Beten für sie. Mit Beten und Bitten heißt es. Und jetzt haben wir immer noch in Vers 9 das Anliegen dieser Fürbitte. Es ist nur ein Anliegen. Und mit diesem Anliegen beschäftigt er sich bis Vers 23. Wer den Text verstehen will, sollte sich das merken. Der ganze Text 9 bis 23 ist eine organische Einheit. Es geht um eine Fürbitte. Wie lautet sie? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Das ist das Anliegen. Beachten wir hier einmal die Autorität in diesem Anliegen. Es geht um den Willen Gottes. Davon haben wir eben gesprochen, dass Christus Herr sei in unserem Leben. Ja? Sein Wille ist maßgebend. Zweitens, beachten wir die Mitte dieses Anliegens. Es geht um Erkenntnis, die Erkenntnis seines Willens. Man muss den Willen Gottes kennenlernen, sonst kann man ihn nicht tun. Drittens, man beachte auch, dass es eine Verantwortung hier hat. Warum erzählt Paulus überhaupt, was er betet? Warum betet er nicht und dann erwartet er, dass Gott dieses Gebet erhören wird? Warum muss er denen das noch sagen, was er betet? Weil es nicht nur von Gott abhängig ist, ob dieses Gebet erfüllt wird oder nicht, sondern sie sollen wissen, dass sie eine Verantwortung haben. Deshalb, wenn sie ihre Bibel lesen und sie lesen dort von den Gebeten des Paulus, dann sagen sie sich, ich bin dadurch, dass es hier in der Bibel steht, mitverantwortlich, das zur Kenntnis zu nehmen, dass dieses in meinem Leben Wirklichkeit wird. Ja. Das muss auch mein Anliegen sein. Das muss auch mein Gebet sein. Und ich muss das meinige dazu tun. Und viertens, beachten Sie den Umfang dieses Anliegens. Dies ist ein sehr großes Gebet. Es ist nur eines, aber es ist sehr groß. Paulus spricht davon, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Es geht darum, dass die Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit geschieht und in allem geistlichen Verstehen. Was heißt es, erfüllt zu sein mit der Erkenntnis des Willens Gottes? Was heißt es, erfüllt zu sein von etwas? Das heißt, dass nichts anderes Raum hat. Ganz einfach. Es heißt einmal, es wurde da Narde ausgeschüttet und der Geruch füllte das ganze Haus. Wozu sprehen sie im WC? Damit nur ein Geruch Platz hat. Klar. Und wenn jetzt diese Narde, der Geruch der Narde, den ganzen Raum, das ganze Haus füllt, riecht man da noch was anderes? Nein, nicht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Traurigkeit hat euer Herz erfüllt. War noch für irgendetwas da Platz, Raum? Nein. Sie hören gar nicht, was Jesus sagt. Sie haben keinen Platz für Freude. Nur eins hat Platz, Traurigkeit. Jesus verlässt uns. Sehen Sie, wenn etwas mich erfüllt, dann bestimmt es mich. Dann hat nichts anderes Platz. Und jetzt Anwendung. Wenn Sie wissen, was der Wille Gottes ist und diese Erkenntnis füllt Sie aus, dann hat nichts mehr Platz, als was Jesus will. Ist das nicht schön? So zu leben ist herrlich. Wenn nichts anderes Platz hat, kein anderer Wille, kein anderer Wunsch ist mir maßgebend, nur dein Wille geschehe. So ist Jesus Richtung Kreuz gegangen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nichts anderes hatte Platz. Und dann heißt es, dass dieses in aller Weisheit geschieht. Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen Erkenntnis und Weisheit? Nun, wenn Sie einen Lehrer haben, der viel weiß, aber nicht gut lehren kann, dann haben Sie ein Beispiel. Kennen Sie solche Lehrer, Herr Streich? Es gibt Lehrer, die haben viel Weisheit, aber sie wissen nicht viel damit anzufangen. Sie haben viele Erkenntnisse, Fakten. Ja. Da denke ich an ein schönes Beispiel. Ein Freund erzählte, da hatten amerikanische Soldaten Schwierigkeiten, die waren irgendwie aufgehalten worden. Und am LKW hinten war ein Kasten, in dem wahrscheinlich Werkzeug war oder irgendwas. Und den mussten sie aufkriegen. Die konnten ihn nicht aufkriegen. Und dann hat jemand eine Picke genommen und hackte darum. Und versuchte, das aufzukriegen. Und ein Deutscher ging vorbei und schaute sich das bisschen an. Und dann ging er zu dem Kasten und drehte da etwas und machte es auf. Und er konnte aber nicht Englisch sprechen. Dann hat er ungefähr diese Bewegung gemacht. Köpfchen, nicht Muskel. Hier war wenig Weisheit. Vielleicht weil wenig Erkenntnis. Das kann sein. Weisheit ist der Unterschied zwischen Weisheit und Kenntnis von Fakten, ist der, dass ein Stück Weisheit fehlt, ein Stück Kenntnis fehlt. Und zwar, wie gehe ich mit diesen Fakten um? Eine ganz einfache Definition von Weisheit könnte man so formulieren. Weisheit ist das Wissen, um den besten Weg, das beste Ziel zu erreichen. Wollen Sie also einen Koffer aufkriegen? Das ist jetzt Ihr Ziel. Fragen Sie sich, ist das das beste Ziel in dieser Zeit? Ist das, was Sie jetzt tun sollten? Wenn das klar ist, dies ist jetzt dran, dies hat jetzt Priorität, dann sind Sie weise. Aber Sie sind noch nicht am Ziel. Sie müssen jetzt wissen, wie bekomme ich den Koffer auf? Und diese Kiste oder was immer es ist. Ist das dran? Das ist das Erste. Was ist das richtige Ziel in diesem Augenblick? Was ist jetzt zu tun? Ist das einen Brief zu schreiben? Ist das etwas vorzubereiten? Ist das irgendwo hinzufahren? Was wäre jetzt dran? Was hat Priorität? Was sollte jetzt getan werden? Und zweitens, welches ist der beste Weg, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn Sie jetzt Fakten haben, die dahin führen, dann sind Sie weise. Jetzt fragen Sie sich, was hat in Ihrem Leben mit Jesus Priorität? Dazu brauchen Sie Kenntnisse. Kenntnisse über was Jesus wünscht. Was würde ihm Freude machen? Kenntnisse über, wie man ihm Freude macht. Wie tut man das? Und so weiter. In aller Weisheit, Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Hier gilt es, geistlich zu verstehen, zu fassen. Dafür betet Paulus. Was der Zweck solcher Erkenntnis ist, darüber wollen wir heute Abend sprechen. Wozu führt das, wenn man voll von der Erkenntnis des Willens Gottes ist? Das wird dann sehr praktisch. Wir neigen das Haupt zu einem Schlussgebet. Wir danken dir, Herr, dass du ein guter Herr bist, dass in dir nicht nur Autorität ist, sondern Hilfe. Du hast dich uns zu Diensten gestellt. Du hast deinen Thron verlassen und bist in die tiefsten Tiefen hinabgestiegen, um uns herauszuholen und auf einen Felsen zu stellen. Und wir danken dir, Herr, dass diese Kunde uns erreicht hat. O Herr, lass sie unser ganzes Leben erfassen und bestimmen und lass nichts anderes da Raum und Platz haben. O Herr, entwöhne uns von allem dem, das nicht Liebe zu dir ist. Amen.